Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. In dieser Ausgabe von Himmelwärts und erdverbunden geht es um ein Land, um eine Region, die uns wohl alle aktuell sehr beschäftigt. Wir schauen nach Israel und Palästina. Und zwar gemeinsam mit jemand, der dort lebt, in Jerusalem. Ich bin sehr froh über meinen Gesprächspartner für diese Folge, den Priester und Poeten Stefan Wahl. Stefan, herzlich willkommen.
Ja, Gruß nach Trier.
Einige werden dich kennen, nicht nur, weil du schon mehrmals bei uns im Podcast zu Gast warst. Für alle anderen kurz ein paar Lebensdaten. Stefan Wahl ist 1960 im Rheinland geboren und dort aufgewachsen. Nach Theologiestudium und Priesterweihe war er Seelsorger an verschiedenen Orten im Bistum Trier. Ein ganz wichtiges Arbeitsgebiet waren und sind aber immer auch die Medien. Er war Mediendirektor des Bistums Trier, Autor von Hörfunkbeiträgen, Sprecher beim Wort zum Sonntag und du hast mehrere Bücher verfasst. Seit 2018 eben lebst du in Jerusalem als Priester und Poet, wie du mittlerweile selbst sagst. Was hat dich nach Jerusalem geführt?
Also nach meinem Studium 1981, 82 habe ich ja an diesem Studienjahr, ökumenischen Studienjahr an der Domitio teilgenommen, hatte ich immer so im Blick, das wäre doch schön, wenn ich mal länger noch mal in diesem Land leben könnte. Ich habe ja den ersten Kontakt mit Israel gehabt, schon als Schüler. Unsere Bonner Schule hat einen Schüleraustausch mit einer Schule, mit der Yudalit School in Tel Aviv damals angefangen und da habe ich dran teilgenommen. Und damals hat mich schon irgendwie das Land so fasziniert, dass daraus dann später auch die Bewerbung für das Studienjahr geworden ist. Und man kann es schwer in Worte fassen, irgendwie hat mich das Land als Schüler und als Student so gepackt, in seiner Faszination, aber auch in seiner Schwierigkeit, dass ich das nie losgeworden bin. Mein beruflicher Weg hatte dann mit Israel wenig zu tun. Du hast es erzählt. Es ging ja meistens um Kommunikation. Ich habe ja auch ein Volontariat beim Saarländischen Rundfunk gemacht und dann ging eigentlich diese ganze Schiene in Richtung Kommunikation und Medien. Und dann gab es aber vor 2018 das für mich überraschende Angebot, ein Gästehaus in Jerusalem zu leiten, wo die Stelle frei geworden war, was ja mit meinem damaligen Beruf überhaupt nichts zu tun hatte, aber mir die Chance gegeben hat, jetzt sinnvoll in diesem Land zu leben und eine Aufgabe zu übernehmen, weil das war bisher nicht da. Ich habe wohl nach dem Studium kurz, ja, gar nicht so kurz, ein paar Monate schon mit dem Gedanken gespielt, in die Benediktinerabtei einzutreten auf dem Sion, also Mönch zu werden in der Domitio. Das wäre das Naheliegende gewesen damals, um dann auch in Jerusalem zu bleiben. Aber ich musste dann in München, wo ich danach weiter studiert habe, musste ich mir da irgendwie dann doch eingestehen, ja, Stefan, du willst mit aller Gewalt nach Jerusalem und nach Israel. Aber der liebe Gott hat dir viele Talente geschenkt, aber Mönch war nicht dabei. Also ich konnte mir dann nicht vorstellen, Mönch zu sein in der Domitio. Ich hätte das in Kauf nehmen müssen, aber das wäre schief gegangen. Also war das für mich eigentlich dieses Thema leider erledigt. Ich bin dann rechts und links überholt worden von meiner Mutter, die in den 90er Jahren 10 Jahre an der Domitio gearbeitet hat und praktisch meinen Traum damals gelebt hat. Und dann kam halt eben dieses Angebot. Und ich habe damals dann mit Bischof Stefan gesprochen darüber, ob das möglich ist, dass ich das so quasi als letzte Station noch übernehme. Und er hat das damals sehr unterstützt. Und für mich ist da damals ein Traum in Erfüllung gegangen, mit einer sinnvollen Aufgabe nach Jerusalem zu ziehen. Und seitdem bin ich da.
Und seitdem erlebst du alles mit, was dort geschieht. Wir zeichnen dieses Gespräch auf am Mittwoch, den 25. Juni, am Vormittag. Gestern Morgen, am Dienstag, hat US-Präsident Donald Trump einen Waffenstillstand verkündet zwischen Israel und Iran nach 10 Tagen Luftkrieg, in den ja auch die USA selbst aktiv eingegriffen hatten, mit Angriffen auf iranische Atomanlagen. Dieser Waffenstillstand war zuerst brüchig, scheint jetzt aber, wie gesagt, Stand Mittwochvormittag, erscheint jetzt zu halten. Wie hoffnungsvoll oder wie skeptisch sind die Menschen in Jerusalem, in Israel?
Ja, das kann man so allgemein nicht beantworten. Also die Menschen sind sehr skeptisch, was Informationen aus Regierungskreisen, ob das Israel ist, ob das Iran ist oder ob das Amerika ist, vorsichtiger geworden. Ich habe jetzt gestern Morgen natürlich alles live mitbekommen hier in Ost-Jerusalem. Ich bin ja nicht mehr in diesem Gästehaus. Ich wohne jetzt in Beit Hanina, das ist auch Ost-Jerusalem. Und gestern Morgen war ja nochmal eine relativ harte Zeit, weil wir 6 Wellen von Raketenangriffen hatten. Das heißt dann für uns immer so, es gibt eine Vorwarnung, dann muss man sich darauf einstellen, vielleicht kommen die Raketen in dein Gebiet. Und wenn dann der Alarm kommt, dann geht man in den Schutzraum. Ich habe einen Schutzraum in der Wohnung. Das haben nur die neueren Gebäude in Israel und Ost-Jerusalem. Und dann wartet man ab halt eben, bis die Entwarnung ist. Und als dann gestern es auch in Richtung Waffenstillstand kam, hat man richtig aufgeatmet und dann gab es eine Irritation, dass doch wieder eine Rakete nach Haifa geschossen worden ist und dass die Israelis dann entsprechend antworten. Aber dann im Laufe des Tages hat sich ja dann doch diese Lage stabilisiert bis jetzt. Ich bin sehr vorsichtig. Also ich bin sehr dankbar. Allein schon der Gedanke gestern Abend, einschlafen zu können mit dem Gedanken, heute Nacht bist du nicht wach oder du wirst nicht rausgeklingelt. Es gibt keinen Alarm. Du kannst wirklich in aller Ruhe heute Nacht schlafen und morgen aufstehen. Das war schon ein ganz gutes Gefühl. Aber ich bin vorsichtig. Es ist ja kein Friede. Es ist Waffenstillstand. Das heißt, ich sehe es im Moment als eine Pause. Ich hoffe, dass ich mich irre. Ich hoffe, dass es eine ganz lange Pause wird oder auch eine endgültige Pause wird. Aber ich befürchte, dass beide Seiten jetzt nochmal die Lager füllen. Also sie haben ja viel verballert in den letzten 2 Wochen oder 12 Tagen. Und dass es irgendwann möglicherweise nochmal losgeht, das hängt an verschiedenen Faktoren. Im Moment liest man ja auch, da bekommt mit, dass der angeblich große Erfolg der Amerikaner in Iran gar nicht so groß war. Dass die Iraner schlau genug waren, vieles von den Dingern, die eigentlich bombardiert werden sollten, in Sicherheit zu bringen. Da bin ich jetzt kein Experte, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Hier in Israel wird das natürlich als großer Sieg verkündet von Netanyahu, der den Krieg natürlich für sich instrumentalisiert hat. Und ich befürchte auch, dass es mit eines der Gründe war, dass er jetzt überhaupt zugeschlagen hat, weil er mit Gaza an der Wand steht, der innenpolitische Druck ist sehr groß und er hat sich jetzt wieder auf seine phänomenale Weise wieder herauskatapultiert und hat ein Standing bekommen, das ich ihm, sage ich jetzt mal frei, nicht gönne, ja, weil er jetzt wieder als großer Held dasteht, der Israel vor dem absoluten Untergang bewahrt hat, was aber de facto wahrscheinlich gar nicht stimmt. Das wird die Zeit noch zeigen. Also ich bin und ich, die Leute, die ich kenne, wir sind dankbar, wir sind froh, dass es jetzt ruhig ist, jedenfalls auf dieser Seite, also zwischen Iran und Israel. Aber wir sind skeptisch, wie lange das Ganze hält. Und man muss ja nochmal deutlich machen, es wird so leicht gesagt jetzt, dass da Erfolge sind. Es sind Hunderte von Toten im Iran, von Zivilisten und auch hier in Israel. 28 Leute mussten ihr Leben für was, ne, hingeben. Und und dabei geht es in Gaza halt munter weiter. Und das ist eine erschreckende Perspektive. Also fröhlich ist es im Moment hier nicht.
Auf Gaza, auch auf die innenpolitische Situation in Israel, werden wir noch zu sprechen kommen im Verlauf der Folge. Du hast gerade so, ja, fast en passant gesagt, im Shelter, im Schutzraum. Das ging ja 11 Tage lang, 13. Juni bis 24. Juni. Wenn du magst, schildere doch mal bitte für uns, weil das ist aus deutscher Sicht irgendwie alles sehr schwierig sich vorzustellen. Wie war das in diesen 10 Tagen? Wie hast du die verbracht?
Also es fing ja an am Freitag, dem 13. Na, man soll ja nicht abergläubig sein, aber es war natürlich verrückt, dass gerade dass dieses Datum war, dass wir nachts um 3 Uhr hochschreckten. Interessanterweise war ich wach um diese Zeit aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann gab es auf einmal ein Geräusch, das wir noch nie gehört hatten. Einen durchgehenden, sehr metallenen Ton. Und das war dann die Vorwarnung, die ab jetzt kam, und die Mitteilung, dass Israel im Ausnahmezustand ist. Das hatten wir ja bisher nicht. Also, dass der Ausnahmezustand erklärt wird mit allen möglichen Folgen, die damit zu tun hatten, Versammlungsverbot etc., Flughafen zu, Lufthoheit und so. Und dann ging es halt eben los. Und dann bin ich zum ersten Mal auch in den Raum gegangen, in diesen Safe Room, den ich in meiner Wohnung habe, und habe die großen metallenen Fensterschließer davor gemacht, die davor schützen sollten, wenn irgendwas passiert, dass eine Druckwelle also die Fenster kaputt macht etc. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem Gefühl auch immer wieder da drin gesessen in den Schutzräumen, dass ich das Vertrauen hatte, wahrscheinlich am sichersten Ort in ganz Israel zu leben. Denn in Ostjerusalem war die Wahrscheinlichkeit, dass dort eine Rakete runtergeht, viel geringer als in anderen Gebieten. Das hat sich dann ja auch gezeigt. Also Ziele waren eher Tel Aviv, Beersheba, Haifa. Allein aus dem Grunde, dass ich ja im völlig palästinensischen Umfeld lebe. Also, und der Gedanke, dass die Iraner auf Palästinenser zielen würden, der ist abstrus. Und der zweite Gedanke ist der Gedanke, dass eine fehlgeleitete Rakete in die Al-Aqsa-Moschee oder in den Felsendom einschlagen würde. Das wäre ja der Horror für die ganze islamische Welt. Aber du bist dir halt eben nicht sicher. Ne? Hier die Leute in Ostjerusalem haben das lockerer gesehen als ich vielleicht oder andere auch. Zum Beispiel gestern, als der Alarm kam, gestern Morgen, habe ich mitbekommen, bevor ich in den Raum gegangen bin, dass nebenan an der Baustelle weitergearbeitet wurde. Der Bagger hat weitergearbeitet, hat auch nicht aufgehört in der ganzen Zeit. Es war so eine eigenartige Zwiespalt bei mir. Ne? Deutlicher wurde es dann auch, also wenn ich dann nach so einem Sitzen im Schutzraum dann gelesen habe, was passiert war, ne? Also ich habe heute noch mal gedacht, das ist ein verrücktes Gefühl. Du kriegst ein Signal oder ein Alarm, jetzt wegzugehen. Und das kriegen alle. Ja, das haben auch die vier, die gestern getötet worden sind, zur gleichen Zeit wie du bekommen. Die sind auch aufgegangen, die sind auch in den Schutzraum gegangen teilweise zur gleichen Zeit. Bei dir ist irgendwann der Alarm beendet und die haben ihr Leben verloren. Ne? Aber haben praktisch das Gleiche vorher erlebt, was ich erlebt habe. Ne? Und das bringt dir diesen ganzen Schrecken des Krieges nochmal näher. Und noch näher ist dann, wenn dich ein Bekannter aus Ramat Gan anruft und sagt, unsere Wohnung ist zerstört. Also die Rakete ist heute Nacht ins Nachbarhaus eingeschlagen und die Druckwelle hat unser Haus auch kaputt gemacht. Ich bin mit meinem Sohn gerade dabei, ein paar Dinge aus der zerstörten Wohnung zu holen und woanders unterzukommen. Dann wird es nochmal viel dichter, ne? Wenn man dann die persönlichen Geschichten, das ist nur eine von denen, die man dann mitbekommt und ist einfach nur dankbar, dass einem nichts passiert ist.
Du hast es eben gesagt, 28 tote Zivilisten in Israel, mehrere hundert Verletzte, viele zerstörte Häuser. Der Staat Israel war bisher immer stolz und zuversichtlich über seine Luftabwehr, den sogenannten Iron Dome. Ist diese Zuversicht jetzt gebröckelt angesichts der letzten 12 Tage?
Ja, die ist ganz klar gebröckelt. Es hat sich gezeigt, dass Israel verletzbarer ist, als sie es vorher waren, also auch während des ganzen Gaza-Krieges. Es gibt auf einmal Raketen, die nicht abgefangen wurden und die fürchterliche Zerstörung anrichten. Es gibt Straßenzüge in Tel Aviv, die sehen jetzt aus wie in Gaza. Und hat natürlich schon die israelische Seele sehr getroffen. Deswegen habe ich auch eben gesagt, Pause. Ich glaube, dass daran jetzt gearbeitet wird, dass sowas nicht mehr möglich ist, dass sie da die Abwehrmöglichkeiten vielleicht verfeinern, dass es wieder diese Unbesiegbarkeit wiederhergestellt wird. Aber die ist im Moment begleitet halt die Menschen, dass man nicht hundertprozentig sicher sein kann, wie man es bisher gewohnt war, ja.
Du hast mehrfach jetzt schon auf Gaza hingewiesen. Wir wissen seit dem Terrorangriff der Hamas und anderer Terrorgruppen am 7. Oktober 2023 führt Israel diesen Krieg mit einer unermesslichen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen. Schwieriges Thema. Aber während dieser 12 Tage des Krieges zwischen Israel und Iran war Gaza, zumindest hier in Deutschland, weitgehend aus dem Blick. Was ist in der Zeit dort passiert?
Das ist ein ganz entsetzliches Fühlen, dass in der Zeit, wir haben das natürlich schon über manche israelischen Zeitungen. Ich lese besonders die Zeitung Haaretz. Das ist schon eine linksliberale Zeitung, aber eine, die halt eben nicht in dem Mainstream Netanyahu berichtet, wo viele Sachen einfach nicht den Israelis mitgeteilt werden. Die schreiben auch über das, was in der Westbank passiert und was in Gaza passiert. Und jeden Tag gab es Schreckensmeldungen aus Gaza. Ich mache nur eine für heute. Also wir reden jetzt, wie viel Uhr haben wir, um die Mittagszeit. Es sind heute schon in Gaza 30 Menschen umgekommen. Und heute Nacht sind auch 7 Soldaten umgekommen. Das heißt, die Wunden sind auf allen Seiten. Ne? Natürlich mehr auf der Gaza-Seite, weil Gaza ist mittlerweile fast völlig zerstört. Und es regt mich wahnsinnig auf, dass das in der Welt nicht wahrgenommen wird und nicht entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Ne? Es wurde jetzt auch auf europäischer Ebene überlegt, ob man Israel nicht irgendwelche Restriktionen aufgibt oder den Druck auf Israel verstärkt. Aber das hat ja zum Beispiel dann auch unsere deutsche Regierung verhindert, die halt eben mit Worten ein bisschen schärfer geworden ist. Aber das war's dann auch. Ne? Aber was soll man von einer Regierung erwarten, die Bomben auf Iran als Drecksarbeit bezeichnen? Ne? Also das sind Sachen, die mich wahnsinnig ärgern. Und ich habe mich für dieses Wort, es ging jetzt auf Iran ja zu, ich habe mich sowas geschämt, Deutscher zu sein, als ich das gehört habe. Und es wäre absolut notwendig, den Druck auf Israel zu verschärfen. Denn wie es aussieht, wird das weitergehen und das Ziel von Netanyahu ist nicht mehr die Geiseln frei zu bekommen, sondern den Gazastreifen frei zu bekommen, sage ich mal. Also so kaputt zu machen und die Leute wegzubringen, damit da wieder gesiedelt werden kann, weil die rechtsradikale, rechtsreligiöse Truppe in Israel so stark geworden ist, dass das mittlerweile das Ziel ist. Ne? Und ich würde, also wenn ich Mitglied einer israelischen Familie wäre, die immer noch Geiseln in Gaza hat, ich würde wahnsinnig bei dieser Politik. Ne? Und das interessiert, kann man sagen, der trägt zwar an seinem Revers dieses Zeichen für die Geiseln, aber es interessiert ihn überhaupt nicht mehr im Grunde. Ne? Er hat ganz andere Ziele, das haben wir ja gemerkt.
Wie ist das in der Bevölkerung? Es sind ja noch mehrere Dutzend Israelis als Geiseln im Gazastreifen, gefangen von der Hamas oder möglicherweise auch anderen islamistischen Terrorgruppen. Ein Teil von diesen mehreren Dutzend Geiseln ist wohl tot, das scheint klar zu sein. Du hast gerade schon geschildert, für die Regierung spielt das offenbar keine große Rolle im Moment. Wie ist das in der Bevölkerung?
Also nach den Umfragen, denen man trauen kann, ist die überwiegende Mehrheit der israelischen Bevölkerung dafür, den Gaza-Krieg sofort zu beenden, egal wie, wenn die Geiseln freikämen. Das heißt nicht, dass sie den Krieg gegen die Hamas nicht befürworten, sondern sagen, macht Schluss, wenn das das Einzige ist, ne, dass ihr euch zurückziehen müsst und wenn die Geiseln dann frei bekommen, dann bitte die Geiseln frei. Ne? Also die Zustimmung zum Iran-Krieg war deutlicher, war schon fast parallel da, ja, aber Gaza-Krieg, Schluss. Also wenn es nach denen ginge, nach der Mehrheit der Bevölkerung ginge, wäre der Gaza-Krieg zu Ende. Aber gleichzeitig, wenn man dann fragt, was halten Sie davon, wenn die Palästinenser aus dem Gazastreifen verschwinden, dann gibt es auch eine überwältigende Mehrheit, leider. Also das ist das Verrückte und das Bizarre hier im Land. Aber konkret auf diese eine Frage, ich glaube, wenn das wirklich, das ärgert halt eben, ärgert ist das falsche Wort, aber das bringt die Familien der Geiseln und alle, die damit zu tun haben, zur Verzweiflung, ja. Das war ja jetzt auch nochmal nach dem Waffenstillstand. Gestern haben sich Vertreter der Geiselfamilien sofort gemeldet und gesagt, jetzt macht endlich Schluss in Gaza, ne? Damit unsere endlich nach Hause kommen, die noch leben. Ja.
Wie ist denn der Rückhalt der Regierung Netanyahu, die man ja als, vorsichtig gesagt, als sehr rechtskonservativ mit zum Teil rechtsextremen Regierungsmitgliedern aus kleinen Parteien, so würde ich sie jetzt mal beschreiben. Wir erinnern uns alle noch vor Beginn des Gaza-Krieges, vor dem Massaker durch die Hamas, gab es ja eine lange Zeit Großdemonstrationen gegen die Regierung Netanyahu, vor allem gegen die geplante Justizreform. Wie ist jetzt, was kannst du da beobachten, der Rückhalt der Regierung in der israelischen Bevölkerung?
Ich bin jetzt mal gespannt, wie das am nächsten Schabbat sein wird, an dem ja immer wieder Demonstrationen auch vor dem Iran-Krieg war. Bis jetzt in den letzten Tagen ging das natürlich nicht mehr, weil wir Versammlungsverbot hatten. Ob das am Samstag jetzt wieder losgeht und in welcher Intensität. Also es ist die ganze Zeit auch geblieben. Nicht mehr in so großen Zahlen wie am Anfang, aber der Protest ist konkret geblieben, auch gegen die Justizreform als solche. Und das Ansehen von Netanyahu hat in den letzten Wochen und Monaten enorm gelitten. Und der Druck innenpolitisch war ja auch in puncto Wehrfähigkeit von den orthodoxen Juden, wo es ja Konflikt in der Regierung gab und die bald dabei gescheitert ist, ne? Weil natürlich auch gerade in dem Gaza-Krieg die Leute im Land gesagt haben, also wir geben unsere Söhne hier, die in Gaza kämpfen und teilweise sterben. Und die Orthodoxen interessiert das nicht. Also die sagen, nein, wir geben unsere jungen Leute nicht dafür her. Ne? Wir haben die Sonderring, wir haben dieses Privileg. Und dieses Privileg wird im Land natürlich nicht so gesehen. Und das hat dazu geführt, dass es eine große Krise gab nochmal. Und teilweise hat man damit gerechnet, jetzt platzt die Regierung darüber. Netanyahu ist ja so ein, der wurschtelt sich ja immer wieder durch. Er hat da auch so einen Kompromiss nochmal hinbekommen und dann diesen Iran-Krieg angefangen und hat praktisch dann auch die Opposition, die immer geeint gegen ihn war, die letzte Zeit, die haben sich hinter ihn gestellt. Ja, auf einmal war er der Kämpfer gegen Iran und im Moment sitzt er ganz gut im Sattel. Es sei denn, es kommt jetzt raus, dass er da auch wieder Unwahrheiten und Lügen verbreitet hat, was den glorreichen Sieg Israels über Iran jetzt, wenn man ihn mal ansieht, was er wirklich bedeutet. Also er ist ein Überlebenskünstler und schafft es immer wieder, oben zu bleiben. Und das ist ja so durchschaubar und jeder sagt das ja auch. Das Hauptinteresse von Netanyahu ist nicht Israel, sondern ist Netanyahu, weil er genau weiß, wenn er nicht mehr die Macht in der Hand hat, dann fällt der Prozess über ihn her und dann wird man auch rausfinden, was alles falsch gemacht worden ist am 7. Oktober und vorher, welche Schuld er hat, die er ja völlig von sich abweist. Und solange es irgendwie geht, führt er Krieg oder hält er ihn, um das zu vermeiden. Das ist eine furchtbare, brutale Wahrheit, ja.
Führt Krieg in Gaza, aber vielleicht noch mehr außerhalb des Blicks als Gaza, ist die Westbank nach meinem Eindruck. Auch dort hat wohl aus den wenigen Meldungen, die wir hier in Deutschland oder die zumindest ich mitbekommen habe, musste man entnehmen, dass auch dort die Gewalt zugenommen hat. Was kannst du beobachten? Näher dran als wir hier in Deutschland? Was passiert in der Westbank, im Westjordanland?
Also man kriegt das zwischendurch mit, wenn man wieder durch die Botschaft Informationen bekommt, dass Grenzübergänge, Checkpoints geschlossen sind, wo man da nicht weiterkommt. Ich zum Beispiel habe zwischendurch Gottesdienst in Kubebe gehalten. Das ist eines der traditionellen Emmauser, sage ich mal. Es gibt drei Emmaus-Traditionen und eine ist in Kubebe. Die ist in der Westbank. Da kann ich über einen Checkpoint reinfahren, aber nicht über den Checkpoint wieder zurück. Das heißt, ich fahre hin, das dauert ungefähr eine Viertelstunde, bis ich da bin. Und zurück muss ich dann über Kalandia fahren und das dauert dann anderthalb Stunden, weil einfach dieser Checkpoint nur für bestimmte Leute hin und zurück, also möglich ist. Was immer wieder und immer mehr zunimmt, ist die Gewalt der Siedler. Die Siedlungen sind mittlerweile so stark und so massiv, dass man allein schon fragen kann, wie soll das gehen beim bei einer Zwei-Staaten-Lösung, wenn über 600.000 Siedler dort leben, ne? In diesem Bereich, der dann Palästina sein sollte. Und die sind wie von der Leine gelassen. Also es gibt immer wieder Siedler, die Palästinenser angreifen, die die Autos anzünden, die Dörfer anzünden. Und das Schlimme ist, die werden von Leuten wie Smotrich und Ben-Gvir, diese Rechtsradikalen in der Regierung, nicht zurückgehalten, sondern noch angefeuert. Deren Ziel ist völlig klar, die Annexion der Westbank. Und ich befürchte, dass Netanyahu, der auch viel radikaler ist, als er nach außen tut, der lässt das nur durch die beiden Rechtsradikalen eher deutlicher machen, als dass er hält es ein bisschen dann zurück, aber er ist voll der Meinung, glaube ich, dass das möglicherweise passiert, dass die Entwicklung insoweit geht, dass es wirklich dazu kommt, dass die Westbank möglicherweise dann von Israel annektiert wird. Was für mich zum Beispiel die Deadline wäre, hier zu bleiben. Also das habe ich mir gesagt, wenn es dazu kommt, dass Israel so weit ist, dass sie die Westbank annektieren und damit der Zwei-Staaten-Lösung völlig unsinnig ist, dann kann ich nicht mehr hier bleiben. Also im Moment ist das Aushalten auch schwierig. Meine Familie und Freunde sagen, komm endlich zurück, ne? Die Botschaft bietet Ausreisemöglichkeiten an. Gab sogar jetzt Bundeswehrmaschinen, die in Tel Aviv mit Sondererlaubnis gelandet sind, Leute rausgebracht haben. Ist für mich kein Thema, aber wenn das passiert, dann wäre es ein Thema für mich.
Ich möchte gern den Blick noch richten auf zwei kleine, ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Israel und den Palästinensergebieten. Zunächst die Christinnen und Christen. Soweit ich weiß, nur 1-2%, auf alle Fälle eine ganz kleine Minderheit, ein Teil davon ausländische Christinnen und Christen, so wie du. Aber es gibt eben auch christliche Gemeinden unter den Palästinensern. Und es gibt eine christliche Gemeinde in Gaza. Was weißt du über deren Schicksal?
Ich weiß relativ wenig über deren Schicksal. Der Pfarrer dieser Gemeinde, Pater Romanelli, war ja zum Zeitpunkt des 7. Oktober gerade ausgerechnet in Jerusalem und kam dann lange, lange nicht zurück nach Gaza. Mittlerweile ist er da. Er hat einen unglaublichen Rückhalt bekommen durch Papst Franziskus, der ihn fast täglich angerufen hat, um seine Unterstützung deutlich zu machen. Wie die genaue Lage ist im Moment, weil die Informationen relativ spärlich sind, kann ich im Moment auch nicht sagen. Es sieht sicher schlechter aus als besser, ja.
Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Israel, also sozusagen der Bischof von Jerusalem. Der Titel ist traditionell der lateinische Patriarch von Jerusalem. Das ist Kardinal Pizzaballa, ein Italiener, der ja nach dem Tod von Papst Franziskus sogar durchaus als Papabile gehandelt wurde, als möglicher Nachfolger, der auch eine, wenn ich das richtig beobachte, sehr aktive Rolle spielt. Aber kann der irgendwelche oder auch Amtsbrüder von ihm aus anderen Konfessionen, können die Christinnen und Christen irgendeine Rolle spielen in der politischen Diskussion in der Gesellschaft in Israel?
Minimal. Minimal. Es ist gut und absolut wichtig, dass der Patriarch sich deutlich äußert. Das tut er auch laufend bei allen Gelegenheiten, um die Menschen in Gaza zu unterstützen und die kritische Position der katholischen Kirche und der Kirchen überhaupt zu sagen. Es gibt immer wieder gemeinsame Appelle der Kirchen von Jerusalem, also wo die anderen auch mitgehen. Das letzte war jetzt nach diesem schrecklichen Attentat in Syrien, in Damaskus, dass die Kirchen sich zusammengetan haben und da auch ihr Entsetzen formuliert haben. Das passiert. Es ist gut und es stützt ja auch die christlichen Palästinenser. Es gibt ja auch Schwierigkeiten. Das ist auch ein Thema, was auch zu wenig besprochen wird zwischen christlichen Palästinensern und muslimischen Palästinensern. Ne? Ich sage immer, wenn wir morgen den palästinensischen Staat hätten, dann würde dieser äußere Druck wegfallen und dann würden wahrscheinlich die Streitereien zwischen den beiden noch massiver werden. Ne? Das wird im Moment ist das Gott sei Dank nicht so ein Thema, es sei denn in speziellen Fällen. Ich hatte neulich mal einen Fall, wo ein Palästinenser sehr schockt war und traurig war, dass sein Sohn zum Islam übergetreten ist, weil er eine Muslima heiraten wollte. Das ging nicht anders. Das geht, aber umgekehrt wäre es unmöglich, dass jemand Christ wird. Ne? Der könnte das Land verlassen. Das würde nie geduldet. Ne? Das andere, die Christen dulden das dann mit Schmerzen, ja. Aber umgekehrt wäre das ein No-Go. Ne? Aber um jetzt nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen, wenn der Patriarch sich äußert, bin ich auch immer sehr froh, wenn Kardinal Pizzaballa klare Position bezieht. Aber ich sage es mal ein bisschen salopp, das interessiert Netanyahu nicht für zwei Pfennig.
Wie stark ist nach deiner Einschätzung, ich weiß, das ist eine ganz schwierige Frage, wie stark ist denn wirklich der Rückhalt der Hamas und ähnlicher Gruppen, aber vor allen Dingen der Hamas dort im Gazastreifen? Da gibt es hier in Deutschland immer sehr unterschiedliche Diskussionen. Die Diskussion in Deutschland ist insgesamt ja sehr konfrontativ zu dieser ganzen Frage. Das geht bis dahin, dass manche Menschen hier sagen, die Bevölkerung im Gazastreifen hat es nicht besser verdient, weil die unterstützen ja alle die Hamas. Kannst du da bei aller Vorsicht, hast du da eine Einschätzung?
Die Formulierung bei aller Vorsicht ist richtig, weil ich bin kein Politiker, ich habe auch nicht die Informationen, die andere vielleicht haben. Ich kann nur einen subjektiven Eindruck wiedergeben. Und mein subjektiver Eindruck ist, dass unmittelbar nach dem 7. Oktober die Einstellung von Palästinensern gegenüber der Hamas kritischer war als jetzt. Also je länger der Krieg dauert, desto mehr bekam die Hamas Sympathie, so schlimm es ist.
Und dennoch, und das ist die zweite Gruppe, auf die ich gerne noch blicken würde, dennoch gibt es ja Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten sich um Versöhnung bemühen, um Zusammenleben zwischen Israelis, zwischen jüdischen Israelis und arabisch-palästinensischen Israelis oder eben Palästinensern, Palästinenserinnen in den Autonomiegebieten. Es gibt ein Siedlungsprojekt Neve Shalom oder auf Arabisch Wahat al-Salam, wenn das einigermaßen richtig ausgesprochen ist, wo in Israel Jüdinnen und Juden und Muslime bewusst zusammenleben, das auch in Workshops und Ähnlichem nach außen tragen. Es gibt eine Bewegung wie die Combatants for Peace, also die Kämpfer für Frieden, der wohl auch ehemalige Soldaten und Soldatinnen angehören. Und es gibt die, ich sag mal, Menschenrechtsbewegung Tag Meir, von der ich weiß, dass du sie auch durch Mitgliedschaft unterstützt. Können solche Gruppenbewegungen im Moment irgendwas tun? Wie ist deren Situation im Moment in der israelischen Gesellschaft?
Ganz schwierig. Die Situation war immer schon schwierig. Gerade diese Organisationen, die versuchten, beide Richtungen zusammenzubekommen. Oder es gibt eine sehr bewegende Gruppe von Eltern, die Kinder verloren haben auf beiden Seiten, ja, die sich aber zusammengetan haben. Und die werden ja von der offiziellen Regierung also schief angesehen, ne? Weil es gab ja schon auch Proteste mal von der Regierung, wenn ein ausländischer Staatsgast eine von diesen Gruppen besuchen wollte. Ne? Dann gab es da von offizieller Seite gab es da Empörung. Also die arbeiten weiter, die agieren weiter, aber das wird für die natürlich viel schwieriger, weil die Wunden sind so groß hier im Moment auf beiden Seiten. Wie soll irgendein Palästinenser, der in Gaza seine Familie verloren hat, oder der hier wohnt und Familie dort hatte, wie soll der nochmal auf den Israeli zugehen sollen? Und wie soll ein Israeli, der seine Leute, seine Familie brutal am 7. Oktober ermordet bekam, wie soll der nochmal auf einen Palästinenser zugehen? Ne? Also das ist so schwierig. Ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich glaube nicht, dass unsere Generation den Frieden da unten erleben wird. Ich irre mich sehr, sehr gerne.
Damit kommen wir zum Schluss und sozusagen zur Millionenfrage. Ich habe in den vergangenen Tagen einen, wie ich finde, sehr hörenswerten vierteiligen Podcast gehört. Ich werde den verlinken in den Shownotes. Über die Staatsgründung Israels und die Geschichte des Nahostkonflikts. Da wurde der frühere israelische Ministerpräsident Menachem Begin zitiert im Vorfeld des Camp David-Abkommens 1978, Friedensschluss zwischen Israel und Ägypten. Im Vorfeld soll Menachem Begin gesagt haben, letztlich ist der Friede unausweichlich. Da ist ja bei aller Schwierigkeit, die damals ja auch herrschte, eben doch ein großes Stück Hoffnung drin. Würdest du Menachem Begin zustimmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch gibt einen Text in meinem letzten Buch, wo ich auch schreibe, dass die Hoffnung auf Frieden in mir nie erlischt. Das ist auch weiterhin so. Das ist auch eine Sache, an die ich mich klammere, dass es möglicherweise dann doch, im Moment sehe ich es nicht, aber irgendeine Mutation geschieht auf beiden Seiten, dass sich charismatische Persönlichkeiten doch noch zeigen auf beiden Seiten, die vielleicht, und das jetzt sage ich mal einen ganz utopischen Traum, die sich an meinen Tisch setzen und sagen, wir haben zwei wunderbare Völker und wir haben ein wunderbares Land, wie kriegen wir das bei allen Wunden nochmal zusammen? Da wird jetzt jeder sagen, du spinnst, es ist ein völliger Traum, aber es war damals auch ein völliger Traum, dass der, ich trete ihm nicht zu nahe, dass der Ex-Terrorist Menachem Begin, der Hotels in die Luft gesprengt hat, dass gerade der Typ, ja, der erste war, der einen Frieden mit einem arabischen Land geschlossen hat, der die Kurve gekriegt hat. Oder Rabin, Yitzhak Rabin, ne? der Feldherr, der laut getönt hat, man muss den Palästinensern alle Beine zerschlagen, ne? Dass derjenige war, der dem Arafat die Hand gegeben hat und der Oslo ermöglicht hat. Und von dem gibt es ja ein ganz wichtiges Wort. Frieden schließt man nicht mit Freunden, Frieden schließt man mit Feinden. Ich hoffe, dass irgendwann auf beiden Seiten nochmal Gestalten auftreten, die anders agieren als die jetzige unmögliche Truppe.
Diese Hoffnung, glaube ich, können wir oder wollen wir uns alle anschließen. Stefan Wahl, Priester und Poet in Jerusalem, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, sehr gerne.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.